Herzlich willkommen zur 88. Ausgabe des Box Podcasts. Heute dabei der Tommy,
Servus.
Der Malte,
hallo,
und der Jan,
hallo.
Ja, wir schauen einfach mal zurück aufs vergangene Wochenende. Da sollen wir vielleicht zuerst erwähnen, da haben wir so eine kleine Kritik bekommen von einem Hörer, von Frank, dass wir nicht auf die japanischen Kämpfe gegangen sind. Ja, das haben wir einfach nicht gemacht. Oder wir haben Japan, wenn wir ehrlich sind, einfach nicht so auf dem Schirm. Und den Kampf hat von uns auch ehrlich gesagt niemand gesehen. Und das ist leider so. Aber du kannst gerne mal in die Sendung kommen und uns ein bisschen über das japanische Boxen erzählen, wenn du möchtest. Da sind wir nicht so ganz so, oder kennen wir uns nicht so super gut aus. Weil bevor wir da irgendwie einen Käse erzählen oder so, dann damit ist ja auch niemandem geholfen. Aber gehen wir erstmal aufs vergangene Wochenende ein. Da in Belfast, Kiko Martinez gegen Carl Frampton. Tommy, du hast den Kampf gesehen. Hast du das so erwartet, wie es denn dann gekommen ist?
Also im Endeffekt haben sie alle so erwartet, wie es gekommen ist. Plus ich habe den Martinez irgendwie, also ich habe mich gewundert, dass der Martinez irgendwie keine Chancen einräumen will. Denn Martinez ist ja eigentlich wie, so vom Stil her wie ein Lukas Konecny. Er kommt vor, macht extrem viel. Und solche Boxer haben halt, wie man sieht in den Martinez seine letzten 4 Kämpfe, durchaus Erfolg. Und er hat auch den Japaner damals ausgenockt, wo auch keiner im Pfifferling auf ihn gesetzt hat und Frampton schon ein bisschen raus war jetzt, habe ich mir schon gedacht, dass diesbezüglich schon eine gute Chance besteht. Zum Kampf selber insgesamt, er hat wirklich alles in die Waagschale geworfen, aber Frampton ist halt einfach zu abgeklärt und ist ihn halt körperlich. Es ist halt aufgefallen, einfach körperlich zu... Er hat viel längere Arme gehabt, er war einfach so viel größer und schneller und das hat er natürlich super ausgespielt und deswegen hat er da nichts anbringen lassen. Hat ihn auch mal am Boden dann unten gehabt, nach dem rechten Haken. Kampf ging ja über die volle Distanz. Der erste Kampf zwischen den beiden hat Martinez nach Punkte damals geführt, wenn man das nicht vergessen darf. Und ist dann K.O. gegangen in der 9. Runde. Diesmal ging es, wie gesagt, über die Runden. Frampton gebe ich das Urteil 117 zu 110. War meine Scorecard und unterm Strich verdient Martinez, hat wirklich alles abgerufen, hat gekämpft, ist auch viel Risiko gegangen, aber es ist halt einfach so viel schwerer, wenn du kurze Arme hast, nicht auf den Beinen so gut bist und das Kontern wirklich beherrscht und das kann Frampton einfach, deswegen war leider, war für ihn halt einfach nicht mehr drin. Er ist in der K.O. gegangen und diesbezüglich ist seine Karriere eigentlich noch, er kann noch was erreichen, also es ist jetzt nicht vorbei, er ist jetzt nicht nochmal ausgenockt worden, hat sich, eigentlich unterm Strich gut verkauft, aber es hat halt einfach das Niveau, erreicht halt einfach nicht aus, um einen Frampton halt zu schlagen.
Ja, schon gar nicht so in seiner Heimatstadt. Ich meine, Frampton ist da in Belfast ein großer Volksheld und seht ihr den Frampton eigentlich weiterhin da in Belfast sein Süppchen kochen und weiter boxen oder glaubt ihr, dass er wirklich mal irgendwie Rigondeau oder Leo Santa Cruz oder
so? Also Rigondeau hat er gestern gar keiner erwähnt. Das ist schon mal wieder das allererste. Viele sagen gegen Scott Quick, das ist ja auch ein Mann von der Insel, der Kampf soll von vielen gefordert werden und lässt sich halt enorm gut verkaufen. Frampton ist aber schon mittlerweile ein ganz relativ bekannter Name in den USA, aber in der USA mit der Gewichtsklasse gegen Rigondeau ist es halt einfach so, gegen Rigondeau verdienst du erstens nicht so viel Geld, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er verliert gegen ihn und dann macht lieber einen Kampf gegen Quick, wo ich ihn favorisiere und er mehr Geld verdient, weil HBO gibt einfach für Rigondeau kein Geld aus, weil die Leute einfach nicht reinschalten. Ist leider so. Der Stil ist halt für die einfach nicht, einfach Kubaner, spricht nicht Englisch und dann ist es ein Problem.
Ja, ist eigentlich schade, weil Rigondeau ist eigentlich ein Pound-for-Pound-Boxer, kann man irgendwo sagen, vom Können her und dass er so Probleme hat, dann Gegner zu finden oder auch nicht die Aufmerksamkeit erfährt, die ihm eigentlich schon gehören sollte, so, ist schon irgendwo schade.
Ja, das liegt immer am Stil, ne? Also das ist ja das Problem bei Rigondeaux, dass sie alle sagen, wir drohen immer alle einzuschlafen, weil er eben dieses rein taktisch clevere Defensivboxen betreibt, nicht so spektakulär ist wie andere, einfach ja, sehr viel mehr Wert darauf legt, nicht getroffen zu werden, als selber spektakulär zu treffen. Das ist eben in den USA nicht so gefragt. Obwohl es große Kunst ist auch natürlich,
ja. Ja klar, aber es ist halt kein Warrior so, ne? Wenn er den Style hätte, dann, ich denke, dann wird er wahrscheinlich in ganz anderen Sphären landen, gerade finanziell. Gut, ein Kampf, auf den wir noch eingehen wollten auf der Card, war der Kampf von Iman Ukil gegen Virgilio Stapulionis. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und den IBF Interkontinental Mittelgewicht Titel. Ja, das war so ein bisschen kontrovers, würde ich vielleicht sagen. Also der Ukil, oder der war in der ersten Runde richtig schwer angeschlagen. Der Ringrichter, ja, hat ihn dann so ein bisschen, ich sage gerettet, aber es war schon, man hat schon gemerkt, so wer der Heimboxer war. Und dann kam Aktionen, so Verwarnungen oder für Stapulionis, die man überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Ukil hat sich ständig weggedreht in dem Kampf, ist dafür nicht einmal ermahnt worden, bestimmt 20 Mal so. Die Ermahnung bekam dann immer der Stapulionis. Das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen heftig so, oder? Tommy, wie hast du das empfunden?
Also ich meine, wir haben ja den Kampf zusammen gesehen und waren uns ja auch einig, wenn sich halt einer in der Runde zweimal wegdreht, bewusst wegdreht, musst du ihn entweder ansehen oder musst ihn rausnehmen. Gibt ja eigentlich vom Regelwerk keine andere, gibt ja keinen anderen Spielraum. Es war zweimal der Fall, er hat ihn einmal am Boden gehabt und danach nochmal am Boden. Und da waren wir uns auch schon einig, dass du da eigentlich angezählt wirst. Beziehungsweise, wenn es dem anderen so widerfahren wäre, wäre er angezählt worden in der Situation. Der Cut, okay, der ist halt dann im Endeffekt durch einen unabsichtlichen Kopfstoß entstanden. Auf der einen Seite gut für den Mann aus Litauen, glaube ich, war oder Estland. Genau. Denn so hätte er den Kampf einfach nicht mehr gewinnen können, weil die ihn einfach dann, ja, die hätten das einfach so gedreht, dass der Engländer gewinnt und so ist er mit einem Unentschieden noch rauskommen, im Endeffekt. Aber es ist wirklich traurig, denn der Ringrichter hätte einfach viel, viel mehr verwarnen müssen, beziehungsweise den anzählen müssen und diesbezüglich halt auch, wäre es dann für den anderen halt einfach besser gewesen, wenn du den Gedanken schon hast, du musst nicht mehr so viel riskieren, denn du jetzt eigentlich nach Punkte, ja, vorne liegst. Aber wenn du dann halt weißt, ne, läuft halt nicht gegen dich, der andere ist irgendwie angeschlagen, dann wird auf einmal sein Tape an die Handschuhe geschaut, der Cut, wo minimal klein ist, wird dann vom Doktor nochmal checken lassen, den anderen Luft holen. Also es war halt einmal wieder so ein typisches Beispiel, das halt im Boxen nicht alles Spaß macht.
Ja. Ich glaube, wenn die Rollen unterschiedlich verteilt werden, also der Stapulionis der Heimboxer gewesen wäre, dann wäre das Ding auch schon in der ersten Runde vorbei gewesen, weil der Ukil ging ja, torkelte ja richtig in die Ecke, so, da kam sein Betreuer, hat ihn so noch auf den auf den Hocker da geführt, so, also das war schon so ein bisschen heftig, so, das war halt ein bisschen unschön, von daher freut es mich eigentlich, dass das Ding so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, weil dann ist er da, der Stapulionis, mit so einem blauen Auge davon gekommen.
Ja, trotzdem, also grundsätzlich, man muss ja aus deutscher Perspektive sagen, zumindest sieht man, dass es eben nicht nur in Deutschland passiert, dieser ganze richtig Mist so. Also es ist eben überall schwer auswärts was zu holen. Ich habe den Kampf jetzt nicht gesehen, aber habe gerade auch gelesen, es wurde ein Punkt abgezogen für illegal use of Vaseline. Das ist natürlich, finde ich, auch super. Also die Szene hätte ich gern gesehen, wie man illegal Vaseline verwendet beim Boxen. Das ist gut, ja. Also sehr, sehr bemerkenswert schon und da wurde scheinbar eben alles versucht, um dann doch irgendwie den Heimboxer zu retten und dann war die letzte Möglichkeit eben ja auch 10 Sekunden irgendwie vor Ende der vierten Runde dann noch den Kampf zu beenden, um dann zumindest noch das Technical Draw rauszuholen. Aber ja, ist natürlich all das immer wieder nicht gut fürs Boxen, aber es passiert eben überall auf der Welt.
Ja, klar, ich meine,
der Stapulionis muss sich ja freuen, dass er nicht den Ukil wirklich ausgenommen hat, disqualifiziert wurde, wie das in Deutschland ja schon mal auch schon drüber gesprochen.
Ja, also ich weiß nicht, also das war schon so ein bisschen, es war auf jeden Fall irgendwie klar ersichtlich so, wer da der Heimboxer ist von beiden und das war halt bisschen unschön. Gerade so dieses extreme Zeitlassen so für den Okayner Cut angucken und Ermahnen von Stablione ist so total unnötig im Grunde, aber.
Und jetzt ohne es gesehen zu haben, wenn ihr sagt, der Cut war ursprünglich klein, nun findet das Ganze in England statt und es sind natürlich auch englische Ringärzte da. Nicht, dass die bei denen den Cut noch weiter geöffnet haben beim Angucken, nur damit der Kopf gebrochen werden muss. Also auch sowas,
ohne jetzt. Sag mal, es hat schon richtig ordentlich geblutet. Ich würde schon sagen, dass es gerechtfertigt war, den eigentlich schon mal. Man kann es rechtfertigen, so, ne?
Natürlich, aber im Endeffekt war es ja auch wieder Glück.
Ja, ja, also einfach. Entweder Glück oder eben, also ich habe es nicht gesehen. Das heißt, es war ein unabsichtlicher Kopfstoß, der war so zusammengerauscht, okay, aber vielleicht habt ihr gesehen, vielleicht war es doch nicht ganz so unabsichtlich, dass der gute Okay.
Das war schon unabsichtlich so. Also okay. Ist einfach ein Unfall gewesen, ne?
Und dann nochmal, also die nicht gegen Ringärzte überall auf der Welt, die machen alle einen super Job und wir brauchen sie dringend, aber ein Ringarzt, auch das ist, da erzähle ich glaube ich niemandem was ganz Neues, aber ein Ringarzt kann natürlich entweder selber ein bisschen Adrenalin auf seinem Tupfer haben und so eine Blutung tatsächlich auch stillen, wenn er sich einen Cut anguckt. Er kann aber auch natürlich den Finger reindrücken und einen Cut größer machen, als er ist. Also ohne jetzt da irgendwas unterstellen zu wollen, um Gottes Willen, aber ja, was ein guter Ringarzt ist, der weiß eben auch genau, wie er sich in welcher Situation zu verhalten hat.
Genau, wenn er denn neutral ist, so, ne? Das ist halt immer.
Ja, also genau, die Neutralität, also wollte ich sagen, meist ist es ja nun mal so, dass die Ringärzte, genau wie die anderen Offiziellen, dem Veranstalter gegenüber loyal sind oder gut mit dem auch klarkommen. Und das ist schade, was ist so. Ich erinnere mich, dass auch der von mir sehr geschätzte und sehr, sehr gute Professor Walter Wagner gerne erzählt, wie er, glaube ich, Markus Beyer mal im Kampf einen Titel gerettet hat, indem er die anderen Offiziellen darauf hingewiesen hat, dass man jetzt ja noch abbrechen könnte und es dann beim technischen Unentschieden bleibt der Weltmeister. Also sowas, ja, ne? Da greifen eben die Ringärzte auch mal ein, obwohl sie es nicht sollten, aber so ist es immer.
Ja klar, ich denke, es ist sowieso generell immer auffällig, wenn halt immer der gleiche Ringarzt vielleicht bei den gleichen Veranstaltern sitzt. Ich wollte ja nicht so unterstellen oder so, aber das
ist das halt ist schon. Das ist aber auch wie halt überall auf der Welt so. Also ja, egal, wo man.
Ja. Das ist halt wie, weiß was ich, beim Kfz-Gutachter oder so, wenn eine Firma ständig da Autos hinschickt, dann, wenn man da ein bisschen nett mit dem redet, so, dann fällt das Gutachten auch dementsprechend oftmals gerne ein bisschen ein paar Euro höher aus oder so. Oder? Das ist einfach so. Gut, da beenden wir die Card, würde ich sagen. Und wir konnten im Grunde schon aufs nächste.
Beide haben auf jeden Fall eine riesen Zukunft vor sich.
Ja, zumindest Karl Frampton, so, ne? Der könnte noch einiges
geben. Ja, Frampton auf jeden Fall, ja.
Aber ich weiß auch nicht, warum man bei so in Anführungsstrichen relativ bedeutungslosen Kämpfen, wie der war, im Grunde, warum man da sowas machen muss, aber sei es drum.
Ja, ich kann das ja ganz einfach beantworten mit einem Wort Geld.
Ja, das stimmt, die Antwort auf
alle Fragen. Ist halt einmal der Kampf gegen Macklin jetzt drin. Macklin braucht ja auch mal wieder einen Sieg. Also Engländer gegen Engländer, irgendwo als Co-Main-Event auf einer Karte. Und schon verdient der Manager, der wo dann auch eventuell gesorgt haben könnte, dafür, dass es für den ein wenig besser laufen könnte im Kampf im Bedrängnis, dafür, dass er 10.000 vielleicht nochmal mehr auf dem Konto hat, aber man weiß ja nicht.
Ja, also auch nicht nur Geld, würde ich sagen, sondern auch einfach die emotionale Bindung des Veranstalters und der Manager zu dem Boxer. Niemand sieht seinen Boxer gerne verlieren, natürlich zum einen, weil man irgendwie das Geld dahinter sieht, aber auch, weil man ja doch Beziehung aufbaut zu seinem Boxer. So,
ne? Genau, und das Gleiche gilt vielleicht auch wie für den Ringarzt zum Beispiel, wenn er jetzt einen Boxer lange schon begleitet oder so, ja, hat er sicherlich auch ein besseres Verhältnis zu dem oftmals als jemand, der was ich zum ersten Mal da ist, so, der beide
ja,
nicht
weg. Der Wagner hat ja schon ein gutes Verhältnis aufgebaut zum Hernandez zum Beispiel. Der hat gegen Cunningham dann auch, der hat den Cut einfach erkannt, der wäre verblutet.
Ja. So ist das.
Ja, oder mit Kieferbruch kann man auch gerne mal boxen, aber
ja,
kein Problem, ist keine
Leistung. Den hat man auch nicht erkennen können, dass der irgendwas hat am Kiefer. Man muss den Walter da einmal in Herrn Wagner, dann natürlich auch mal ein wenig, ja, sondern nicht nur mal botzen.
Ja, ging mir aber auch so, ich habe auch jetzt nach
dem Es vorkommt, als hätte Abraham ein wenig Probleme mit dem Arm.
Ja, deswegen eine optische Täuschung berichtet. Ja, nee. Ja. Klick in der Kameralinse oder so. Ja.
Oder der Kügler.
Ja. Ja, Jan, kannst du noch irgendwas zu den Kämpfen vielleicht am Mexiko sagen am Samstag, oder?
Nein.
Nee, kann ich gerade nicht wirklich.
Okay.
Estrada hat auf jeden Fall durch K.O. gewonnen, glaube ich, ging es sogar in der 11. Runde, ne?
Ja.
Oder liege ich da jetzt falsch? Und der Frauenkampf ist eine MD gewesen.
Okay.
Also das habe ich heute auf jeden Fall gelesen, die Kämpfe an sich habe ich leider nicht gesehen, aber es war halt, ja, im Fliegengewicht die 4 gegen die 5, glaube ich, war es jetzt. Mittlerweile ist die 2 gegen die 7 und ja, es ist halt ein rein mexikanisches Duell gewesen im Fliegengewicht. Und das hat Estrada für sich entschieden, der ja auch gegen Roman González damals nur verloren hat. Und ist jetzt Nummer 2 im Fliegengewicht und könnte jetzt eventuell den Kampf nochmal gegen Roman González anfechten. Um dann die Nummer 1 auszuboxen. Brian Villoda ist sicherlich auch noch in der Gewichtsklasse dabei, wo ziemlich interessant wäre für Mexikaner. Und ja, diesbezüglich würde ich am liebsten den Kampf gegen Roman González nochmal sehen. Vielleicht hat er jetzt der Zugland und hat diesbezüglich eventuell nochmal eine Chance, gegen den zu gewinnen.
Okay. Und ich dränge so auf die Vorschau, weil da ja ein Großevent ansteht nächstes Wochenende. Aber ich habe ganz vergessen, oder in Ohio war ja am Wochenende auch noch eine nette Veranstaltung. Unter anderem mit Adrian Bruner. Der kämpfte gegen Emmanuel Taylor um den vakanten WBA International Light Welterweight Title. Domi, du hast den Kampf gesehen.
Ja, ich habe den Kampf gesehen. Ich meine, Bruner, wenn er was macht, schaut's echt gut aus. Ich schaue Bruner-Kämpfe gerne, weil sie unterhalten mich. Ob es jetzt alleine der Einlauf ist, das Ganze drumherum, mir gefällt es halt einfach, wenn Boxer auch entertainen können und er kann es halt einfach. Natürlich ist er nicht so gut, wie er sich darstellt. Er hat gegen Taylor 8-4 Runden, beziehungsweise mit einem Knockdown. Ich habe es 116-111 im Bruner gehabt. Er hat sich am Anfang ziemlich schwer dran. Ich würde mal sagen, nach 6 Runden war er vielleicht noch knapp hinten gelegen, aber die zweite Kampfhälfte hat es einfach entschieden. Er war einfach noch schneller. Er hat mehr riskiert, hat mehr gemacht und war zielsicherer, effizienter. Er hat jetzt sicherlich nicht sich das Bein rausgerissen. Das war jetzt nicht eine der besten Leistungen für ihn. Aber Taylor ist auch jetzt nicht unbedingt so ein schlechter. Man meint immer, ja, der 19-2, aber so schlecht ist er nicht. Der hat Karim Mayfield unter anderem geschlagen und hat knapp gegen Algieri verloren, der wollte jetzt gegen Pacquiao kämpfen. Darf man nicht vergessen, hat Victor Manuel Cayo noch K.O. geschlagen in der 8. Runde. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Und diesbezüglich ist der Kampf, geht auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt soll Bruner gegen Matisse kommen. Müssen wir sehen, ob es wirklich dazu kommt. Ja, aber am Ende des Tages war ich mit Bruner seiner Leistung. Es war okay und ich war auch echt der Gefährde, dass er verliert, in meinen Augen. Der ist ja immer ein wenig so ein Spätstarter. Er gewinnt ja kaum so die ersten Runden irgendwie. Bis der immer ein wenig reinkommt und so. Gegen DeMarco hat er damals am Anfang auch schlecht ausgesehen. Gegen Gavin Reeves am Anfang schlecht ausgesehen. Gegen Vicente Escobedo, da waren viele Kämpfe dabei. Gegen Malinacci am Anfang. Ja, und ich meine, er hat es in der zweiten Kampfhälfte, das Rundes, hat er vielleicht eine Runde noch abgeben. Plus den Knockdown. Es ging okay, das Urteil ist auch völlig, haben die Punktrichter völlig richtig gesehen. Also kann man auf jeden Fall
sein. Was der Broner eben hat, was wir bei Rigondo haben, der Broner hat eben auf jeden Fall dieses Spektakel drin. Ne? So auch wenn der dann so ein bisschen fahrig, sturig anfängt, auch selber kassiert, das ist einfach was die Leute sehen wollen. So, da gucken sie ihm gerne hin. Da geht's, wird dann mächtig abgefeuert. Bruner hat sich ja gerne sehr früh in seiner Karriere dann schon irgendwie als Mayweather-Nachfolger inszenieren wollen. Da sieht man natürlich, dass er davon Meilen und Kilometer weit entfernt ist. Ich meine, dazu kommen wir gleich noch zu Floyd, aber es ist, wie gesagt, von der Persönlichkeit her polarisiert er natürlich und die Kämpfe sind spektakulär. Und deswegen mögen das die Leute eben und deswegen hat er sich zumindest schon so weit hoch und vorgekämpft, dass er jetzt wahrscheinlich gegen Matthijs den wirklich noch einen wirklich großen Kampf bekommt, der natürlich auch ein Feuerwerk sein wird, wenn er dann kommt.
Ja, Matthijs hat ja auch auf der Karte geboxt gegen Robert Ortiz Malte.
Ja.
Hat er dir gefallen, der Lukas Martin?
Naja, also das, man konnte ja jetzt gar nicht so viel sehen, weil es so schnell zu Ende war. Wir hatten einfach sauber abgeschossen, den Ortiz. Ortiz kam in den Kampf ungeschlagen und ja, wurde einfach relativ schnell von Matthijs entsorgt. Aber der hat einfach natürlich mächtig Dampf in Fäusten. So, das weiß man und das konnte man wieder sehen.
Wie realistisch hältst du es denn, dass jetzt Matthijs gegen Bogner wirklich kommen?
Also man muss ja mal so sagen, die sind ja alle bei El Heyman. Matthijs ist halt einer, der viel Wert drauf legt, irgendwie Niederlagen zu beseitigen. Und deswegen ist er einfach gewillt, gegen Danny Garcia zu kämpfen. Das war auch absolut ein Post-Fight-Interview. Von seiner Sicht aus das erklärte Ziel, er will Danny Garcia nochmal kämpfen. Er will die Revanche haben und ist jetzt auch auf Brunner nicht so eingegangen. Brunner selber will ja den Kampf gegen Matthijs. Aber Matthijs will halt unbedingt das Rematch gegen Garcia. Hat er damals halt auch nur geschafft, weil er absoluter Pflichtherausforderer war. Dem ist im Moment nicht so. Und diesbezüglich wird El Heyman die Null für seinen Garcia nicht freiwillig riskieren gegen Matthijs. Obwohl er Matthijs selbstverständlich selber unter Vertrag hat. Aber mit Garcia kann er einfach wesentlich mehr Geld generieren, da er nach zu Null ist und eventuell mal ein potenzieller Pay-Per-View-Fighter irgendwann werden könnte. Und ich sehe Brunner gegen Matthijs nicht kommen und sehe Matthijs gegen Garcia nicht kommen, da Heyman sonst seine eigenen Kämpfer wahrscheinlich gegeneinander ausspielen wird. Für Brunner ist Matthijs auch sehr, sehr gefährlich in meinen Augen. Könnte auch verlieren, von dem her.
Ja, ich finde bemerkenswert, dass Brunner den Matthijs so offensiv fordert. Und denke aber, dass das eben schon in die Richtung deutet, dass der Kampf kommen wird und dann eben als ein wirkliches Brett und ein wirklicher Kracher. Vielleicht könnte überlegen, als Co-Feature für Floyd im September oder eben auf einer eigenen, wirklich großen Veranstaltung, weil das einfach ein Feuerwerk wird, ne? So, also da weiß man genau, bei den beiden langweilig wird es nicht. Ich glaube auch, dass Matthijs gefährlich ist für Brunner. Aber ich glaube, dass das Brunner eben den unmittelbaren und direkteren Draht zu Heyman hat und wenn der jetzt sagt, ich will Matthijs haben, dann wird Matthijs sich von dem Geld überzeugen lassen. Also ich sehe halt auch nicht, dass Matthijs jetzt sofort Garcia bekommt, aber der Heyman kann Matthijs eben damit blocken, dass er sagt, sieh mal zu, dass du Brunner schlägst und dann kommst du eben weiter zu Garcia wieder. Sind alles Riesenkämpfe und für Heyman ist natürlich so, natürlich muss er seine Jungs quasi gegeneinander in den Ring schicken, aber das heißt auch, dass er auf beiden Seiten verdient. Also insofern,
ja.
Und bei Broner gilt es eben nicht mehr, die Null zu verteidigen, bei Matthijs genauso wenig. Von daher ist das schon ein Kampf, den man inzwischen einfach machen kann. Und wo alle Leute, alle Boxfans in den USA mit der Zunge schnallen und sagen, ja los, bring uns das, bring uns genau das Feuerwerk.
Aber wenn Broner den Kampf verliert, Malte, ne? Dann ist auf jeden Fall in dem Sinne vorbei, dass er eigene große Main-Events kriegt und dass man viel über ihn spricht und noch was Großes in ihm sieht, weil dann hätte er zweimal verloren und ich sehe die Gefahr.
Ja, aber das ist ja nicht richtig. Das ist ja in den USA wirklich so, also als die 0 zu einer 1 wurde, da mit dem Kampf ist sehr, sehr viel kaputt gegangen. Aber jetzt, ob dann aus der 1 zu 2 wird oder nicht, wenn der Kampf ein echtes Feuerwerk ist, was er werden wird, Riesenspektakel, Kampf des Jahres, dann ist da vollkommen wurscht, ob da 1 oder 2 hinterher im Rekord steht. Und dann können die ihn auch noch im Rückkampf wieder machen. Und das, daraus kann man dann wirklich noch mehr konstruieren und bauen. Also ungeschlagen ist eine Sache, die ist wertvoll, die gilt es zu verteidigen. Aber ob eine Niederlage oder zwei Niederlagen, wenn du dann in großen Kämpfen, das wäre ein großer Kampf, in großen Kämpfen darfst du dir sogar eine Niederlage leisten, solange du einfach, ja. Mhm.
Aber nicht zwei.
Doch, auch das, ja.
Ja, nee. Also
in den USA, also das Publikum in Amerika will einfach sehen, dass die Leute die Kämpfe machen. Also die wollen einfach Brunner gegen Matthijs sehen, weil sehen, wer der Bessere ist und wenn er sich durchsetzt,
setzt
sich
ja, durch. Natürlich, wenn er sich durchsetzt, ist es natürlich für ihn großes Comeback, weil dann hat er halt einfach einen wieder geschlagen, der halt auf dem Niveau mit Maidana, er ist halt auf dem Maidana-Niveau, Matthijs.
Ja, klar.
Und ich meine, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, fairerweise, wenn er Danny Garcia den schlagen kann, dann kann es der Bruno auch schlagen. Bloß Danny Garcia ist halt einfach, ist halt einfach irgendwie ein wenig slicker, so habe ich das Gefühl. Aber ich habe nichts dagegen, wenn der Kampf kommt, aber meiner Meinung nach, wenn der Bruno verliert, dann ist das der Superstar also weg. Da kann er nur noch Champion werden, der Weltmeister, aber der Superstar.
Der ganz große Superstar, nämlich der Floyd-Nachfolger, der Wein sein wollte, der ist ja eben schon nicht mehr seit der ersten Niederlage. Und jetzt, und dann nochmal, also ich sehe die Fallhöhe nicht mehr so groß, gerade wenn du eben in diese großen Kämpfe gehst. Und die dann auch so offensiv vor, dass wir das machen und so. Also ich würde an seiner Stelle mich nicht hinstellen und sagen, Matthias, komm her, wir geben es uns richtig, denn das ist einfach wahnsinnig gefährlich. Aber nochmal, das sind die Kämpfe, die wollen die Leute sehen. Und ich meine, dass diese Zahl, die 1, 2 oder 3 oder so gar nicht so viel aussagt. Du siehst es zum Beispiel an einem wie Maidana, da geht keinem Kampf aus dem Weg, der ist immer in großen Schlachten und kriegt jetzt doch wieder Floyd vor die Fliegen auch zum zweiten Mal, weil er einfach auch da im ersten Kampf eine starke Leistung, kommen wir gesagt, später noch zu, eine starke Leistung gezeigt hat, aber weil er eben in jedem Kampf einfach alles gibt und alles reinschmeißt. Mhm. Wenn es dafür reicht, dann ja, wie viel mehr willst du rein? Also nochmal, Broner wird nicht mehr der nächste Floyd sein, insofern
Ja, aber er hat jetzt noch einmal. Nee, Malte, weißt du, wovon ich hinaus will? Ich kann mich kaum eigentlich an Boxer erinnern, die wo zwei Niederlagen gehabt haben, wie sie jünger waren, wo aus denen noch richtig was geworden ist. Ich meine, er kann immer noch in den Pound-for-Pound-Regionen eventuell mitmischen. Er hat gestern wieder die, zum Beispiel in Cincinnati, gut, ist seine Heimat, ausverkauft gehabt. Ja. Das muss man halt auch mal sagen, gegen einen Mann, den eigentlich kein Schwein kennt in den USA.
Genau.
Und ich habe halt irgendwie das Bedenken, dass wenn der jetzt gegen Matisse eventuell verliert, dass man dann halt hergeht und die Leute ihn halt auch nicht mehr ernst nehmen. Das haben sie gegen Maidana schon nicht. Du hast natürlich selbstverständlich recht, indem du sagst, naja gut, wenn er das verliert, kann er trotzdem noch weiter Champion werden und die Karriere ist nicht vorbei. Aber ich finde, gegen Matisse ist es halt dann, wenn er verliert, so endgültiges Ding irgendwie. Also,
ja, also
mein Empfinden.
Und also zu den Beispielen von Leuten, die große Stars geworden sind, obwohl sie relativ früh in der Karriere zwei Niederlagen kassiert haben. Also mir fallen da so ein paar spontan ein. Einer heißt auch Manny Pacquiao.
Ja, okay, Mai. Scheiße. Ja, okay.
So, also
jetzt hast du mir aber schwer erwischt, ne? Jetzt hast du mich schwer erwischt, aber Pacquiao ist halt einfach auch Zeiten K.O. gegangen, wo ihn du und ich nicht kannten.
Ja, klar.
Aber selbstverständlich gebe ich dir da natürlich auf der einen Seite recht, aber auf der anderen ist es halt, wenn er verliert, auch nochmal von seiner Statue noch mehr zerbröckelt, finde ich.
Ja. Also er darf sich ja halt nicht mehr hinstellen und diese Attitüde haben, so ich bin das nächste ganz große Ding für Amerika und ich werd alleine alle Pay-Per-Views verkaufen, das passiert einfach nicht. Aber er ist für diese Kämpfe und diese Schlachten. Ich finde, das ist genau das Richtige. Das kann funktionieren.
Es kann funktionieren, selbstverständlich. Wenn er gegen Matisse den Kampf gewinnen sollte, wenn der kommt, liegt natürlich alles wieder bei ihm.
Ja.
Ist er wieder der Mann. Dann kriegt er vielleicht irgendwann das Maidana-Rematch. Noch wäre halt die beste Ausgangssituation.
Genau.
Gegen Matisse kriegt das Maidana-Rematch, besiegt ihn.
Ja. Aber nochmal, also Broner gegen Matisse wäre auch was, da kann ich mir jetzt schon, obwohl ich den Kampf noch nicht zum ersten Mal gesehen habe, wenn ich wissen, ob er überhaupt kommt, kann ich jetzt schon eine Trilogie draus stricken, also in Gedanken.
Ja, natürlich.
Da kann einfach immer alles passieren, weil du genau weißt, wie Matisse hinlangt.
Richtig.
Jo, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Wochenende.
Ah, halt mal, André,
weil ich noch auf der Karte. Der Bär.
Der war ja auch live noch. Ich meine, der war ja früher zweifacher Weltmeister im Weltergewicht. So ganz streichen sollte man dann allerdings nicht. Er ist jetzt im Andre Ward Trainingscamp. Ich habe ihn gestern gesehen gegen Eddie Chambers, seinem Bruder. Muss sagen, viele haben ja gesagt, das Camp hat ihn richtig gut getan und so. Er hat auf jeden Fall, also das Erste, was mir aufgefallen ist, er hat auf jeden Fall sein lassen, die Philly Shell und die Shoulder Block Defense irgendwie zu verwenden. Das hat mir schon mal gleich gefallen. Er macht immer noch einen enorm schnellen Eindruck, schlagstarken Eindruck. Ist recht stark mit den geraden Händen, also hat wirklich gute Granaten drinnen. Der Aufwärtshaken ist auch nicht ohne. Aber das alte Problem ist halt, ja, wenn einfach getroffen wird, hat er dermaßen Probleme und kommt aus, so leicht aus dem Konzept. Er hat es gestern zwei, dreimal gut gemacht, ist er getroffen worden, ist er sofort aus der Linie gegangen. Zwei, drei Schritte zurück. Also einfach aus der Distanz gegangen, dass da Chambers nichts mehr machen konnte. Aber der Chambers hat den ab einmal dann eine Runde mit dem linken Haken. Der war wirklich, also der war leicht angeschlagen, nicht, aber beeindruckt auf jeden Fall. Und hat dann, ja, ist ein altes Strickmuster wieder verfallen, hat dann mit zum Bräunen angefangen und mein der Bruder ist wirklich nichts Tolles vom Chambers. Er hat auch 6 K.O.s von seinen 24 Kämpfen und konnte gegen Berto hin und wieder doch ja, einige ja, Wirkungstreffer landen und für Berto ist das einfach das Problem. Da, wenn einer wieder kommt, der wo ein bisschen stärker ist, ein Level noch besser hinlangen kann, aber es wird er verdammt eng für ihn. Es ist halt einfach ja, es ist einfach schwer. So fertige Boxer, die können sich nicht mehr so groß verändern. Wladimir Klitschko hat es gekonnt. Aber er hat dann natürlich auch seine Größe, wo er ausspielen kann. Berto hat es einfach nicht. Berto ist eigentlich eher ein kleiner Weltergewichtler. Und wenn er Thurman oder so kommt, ich glaube gegen Devin Alexander könnte es schon schwer oder eng werden. Gegen Amir Khan würde ich es mir gerne angucken, weil Khan ja anfällig ist für schlagstarke Leute. Berto ist im Endeffekt schlagstark. Wenn auf jeden Fall noch gute Kämpfe, aber gegen so Warrior wie Thurman und so, dann ist das noch ganz mies. Also man muss auf jeden Fall in Zukunft schwer aufs Matchmaking achten beim Battle, denn kommt einer, der Warwing härter ist, wo mehr macht, Slugger, dann wird's wieder eng für ihn werden und dann geht er K.O. oder verliert auf jeden Fall. Also die Leistung war okay, war verdient im Endeffekt. 8 zu 2 Runden habe ich es gehabt, aber es war echt nichts Überzeugendes. Es war, ja, nahezu der alte Berto.
Ja, also bei Berto ist es so, der schon zu seiner Zeit, als er noch Weltmeister war, wurde ja im Matchmaking schon relativ genau darauf geachtet, wie man ihm jetzt geben kann, wie man ihn nicht geben kann, weil er eben zu der Zeit noch ein ungeschlagener amerikanischer Weltmeister war. Da war er einfach wichtig. Das ist wirklich so ein Fall, wo mit den Niederlagen dann natürlich vor allem auch mit dieser Doping-Geschichte im Grunde das Thema dann durch war und dann also auch nach den diese Back-to-Back-Niederlagen gegen Guerrero und gegen Soto Carras, denn auch einfach zwar stark ist, aber nicht, also der Gatekeeper ist nicht A-Liga. Damit war es dann im Grunde.
Ist halt einfach ein mieses Matchmaking gegen Soto Carras. Ich meine, du weißt dasselbe mit ID.
Genau.
Kannst also, halt einfach gegen den, der ist halt aus. Du kannst gegen den nichts gewinnen. Der hat erstens viele Niederlagen innen drin, ist aber viel stärker als der Rekord aussagt, ist groß, hat ein relativ gutes Kinn, schlägt viel. Ey, so ein Kabeckhaft kann ich einfach nicht machen. Ja. Das ist unglaublich. Gut, bei Aiding kommt dazu, dass er beim falschen Trainer damals war. Ich meine, das spielt halt alles so ein wenig zusammen, aber trotzdem, Carras hat auch gegen Thurman einen richtig guten Kampf gemacht bis zum K.O. Also.
Ja. Du hast recht, das ist genau das, eben der ist eben aufgrund seines Rekordes keine A-Liga, aber ein wahnsinnig gefährlicher Typ. Aber es ist natürlich auch so, wenn du als Promoter oder Manager wissen willst, hat mein Boxer wirklich das, was er braucht, um sich ganz vorne durchzusetzen, kannst du natürlich ihn gegen Soto Carras stellen. Und das ist halt einer, den das Fernsehen auch gerade deswegen, weil er so gefährlich ist, immer wieder gerne vorschlägt.
Ja, richtig, deswegen kannst du halt auch deine Kritiker überzeugen für solche Kämpfe.
Ist ja ganz, also Christian in den USA auch einfach eine Liste vorgelegt mit, also das Fernsehen diktiert ja viel mehr und nimmt viel mehr Einfluss und sagt, einer von denen muss es sein. Und bei Soto Carras gibt es dann viele Leute, die, also entweder Leute sind wirklich dumm genug, sich von dem Rekord täuschen zu lassen, oder eben sie wissen genau, okay, das wird einfach dieses harte Stück Arbeit, das es nun mal ist, aber wir versuchen es und gehen da durch. Ja.
Richtig. Und ist halt auch vielleicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, oder vom Preisverhältnis halt günstiger im Gegensatz zu anderen Kämpfern. Ja.
Aber man bezahlt es dann im Nachhinein sehr, sehr teuer. Ja,
so ja, ja, richtig, genau.
Gut. Ja, sonst könnten wir vielleicht noch erwähnen, dass der Michael Walisch gegen Edgar Gallners nach Punkten gewonnen hat am Wochenende. Ja, war sonst noch irgendwas im vergangenen Wochenende, was wir erwähnen sollten?
Also es war im Endeffekt letzte Woche, glaube ich, nichts mehr Großes. Freitag waren, wie gesagt, die Kämpfe in Japan. Ich habe mir den einen Kampf in der Zusammenfassung nochmal angesehen, wenn ich ganz kurz darauf eingehen darf. Und zwar war das, wie gesagt, dieser Roman Gonzalez, den wo ich vorhin schon erwähnt habe, die Nummer 1 im Fliegengewicht, der wo den Kampf gegen Juan Francisco Estrada, der wo jetzt am Samstag durch K.O. gewonnen hat, der ist nach Japan gefahren, hat da gegen Akira Yegashi gekämpft, war nach Punkten führend, klar eigentlich, hat es dominiert, wir hatten in der dritten und neunten Runde unten gehabt. Und ja, ist halt die Nummer 1, der hat halt, das Bemerkenswerte ist, der kämpft fast nie daheim, sondern immer nur irgendwo auswärts und ist ein 40-0 Mann, ne, mittlerweile, mit 34 K.O., 85% K.O.-Siege. Ist im Fliegengewicht, also das ist jetzt nicht so schlecht, ne.
Ja.
Wie gesagt, dann halt Leute wie Rodriguez, Estrada, Yagishi einfach rausgenommen, die wo selten K.O. gehen, also... ist kein schlechter Mann und man muss halt einfach auch mal sagen, der Typ ist 27 Jahre alt. Mhm. Muss den, der, also ich habe es auch gestern gelesen bei vielen Amerikanern, da kannst du in der Pound-for-Pound-Liste haben. Natürlich tust sich das schwer mit dem Fliegengewicht und aber er ist drei Gewichtsklassen ist er Weltmeister.
Genau, also Gewichtsklassen. Kommt von ganz, ganz leicht, ne? Kommt aus dem Strohgewicht hoch, ja. Und Halbfliege und mietet einfach alles weg, was da kommt, ja. Und weiß eben nicht, wo es endet. Mit 1,60 kann er sogar noch vielleicht ein bisschen höher mit Boxen, ja.
Ja, geht's Bantam schon eventuell noch. Super fliegen.
Ja.
Selbstverständlich.
So einiges einzusammeln. Und das ist natürlich fraglos beeindruckend, wenn du eben nach Japan fährst und knallst den Yegashi da weg, ja.
Ja.
Einen Hut ziehen.
Auf jeden Fall. Gut, blicken wir einfach mal voraus, das nächste Wochenende, da ist natürlich das Highlight, auf das sich alle freuen, findet natürlich in Deutschland statt. Christian Hammer gegen Taras Bidenko. Nein, ist natürlich nicht das Highlight, aber wir fangen ja langsam an. Ich denke, ein ganz interessanter Kampf. Ja, wie seht ihr da gewinnen?
Christian Hammer gegen Taras Bidenko. Da lasse ich jetzt einmal Malte anfangen.
Aber der Kampf ist doch nicht jetzt am Wochenende.
Der ist doch am 31.
Oktober, ne?
Ach, verdammt.
Da haben wir noch eine ganze Menge Zeit bis dahin.
Ja, aber ihr müsst wissen, Eugen ist großer Fan des Christian Hammer und deswegen ist es halt einfach...
Können wir schon früher anfangen, uns darauf vorzubereiten. Ja.
Wir könnten jetzt jede Woche... Wir machen jetzt also All Access.
Ja.
Jede Woche. Ja, also bei Christian Hammer könnte man bei den beiden wahrscheinlich im Trainingskampf vorbeigucken. Wahrscheinlich, also eigentlich wird nichts... irgendwie nicht zuhörig gesagt, aber vielleicht könnte man sogar, wenn man im Gym vorbeiguckt, schon einen Vorgeschmack am Kampf bekommen, weil die beiden eventuell miteinander Sparring machen, aber das weiß ich nicht. Da Taras ja auch hier in Hamburg ist, könnte das sein. Nein, wer weiß. Nee, wir wollen eigentlich zu was Richtigem kommen, oder?
Ja, zu Boxen wollen wir kommen. Ja. Und zwar...
Adrian Granate,
oder? Ja, richtig, Adrian Granate, können wir auch noch auf der anderen Karte. Und haben wir noch irgendwelche Elite-Fighter vergessen? Nein, gut. Ja, würde ich sagen, können wir kurz erwähnen, Anthony Joshua gegen Konstantin Eirich. Ja, vielleicht ein ganz, ganz netter Test für Anthony Joshua. Vielleicht trifft ihn Eirich ja mal irgendwie hart am Kinn, aber soll es nicht der Fall sein, wird das Ding, denke ich, auch ja, recht schnell vorbei sein. Oder was erwartest du, Jan, vom Kampf?
Na, ich kann mir schon vorstellen, dass der Eirich ein paar mehr Runden bringt, als jetzt so der ein oder andere wir in der Vergangenheit gegen Joshua gesehen haben. Aber ich finde, es ist jetzt ich glaube auf jeden Fall, dass der Joshua den Kampf überzeugend gewinnen wird, wahrscheinlich in irgendeiner Form durch ein K.O. Und allerdings wahrscheinlich ein spätes K.O. kann ich mir vorstellen. Und wenn nicht, klar nach Punkten. Und das Schöne ist halt, ist jetzt mal ein deutlicher Step-Up für den Joshua. Ich meine, der ist ohnehin schon relativ schnell unterwegs im Vergleich zu anderen Boxern, die so aufgebaut werden, aber das ist schön, dass da nochmal jetzt vom Niveau her nochmal eine deutliche Steigerung so langsam gibt.
Malte weiß vielleicht ein bisschen besser, wie es aktuell so um Konstantin Eirich bestellt ist. Und kommt er da wirklich dahin, hat er noch wirklich Ambitionen, der Eirich? Oder ist das eher lockerer?
Ich drücke Konstantin auf jeden Fall die Daumen, wünsche ihm alles Gute. Er hat mich tatsächlich vor ein paar Wochen mal angerufen und gefragt, ob ich nicht wüsste, ob ihn irgendjemand für einen Sparring braucht, um sich eben vorzubereiten auf den Kampf und das richtig vorzubereiten. Allerdings hatte ich gerade niemanden an der Hand, aber dementsprechend nehme ich an, dass er entweder hat es noch geschafft, irgendwo anders mit unterzukommen, um zu trainieren, oder unter Umständen muss er eben auch einfach so rüberfahren. Also nochmal, ich drücke ihm die Daumen, wünsche ihm alles Gute, aber denke eigentlich nicht, dass er eine wirklich optimale und professionelle Vorbereitung auf diesen Kampf hatte. Insofern muss man dann mal schauen, was passiert. Aber man kann sagen, kann hauen wie ein Pferd, das wissen wir. Und insofern gerade im Schwergewicht natürlich immer eine Chance. Und es ist eben für Joshua insofern ein guter Test, dass man gucken kann, wie gut sein Kinn ist, wenn Konstantin wirklich mal durchkommen sollte. Ja.
Genau, und ich meine, für Eirich auch vielleicht nicht uninteressant. Also meiner Meinung nach sollte schon versuchen, wirklich alles zu geben und vielleicht versuchen, Joshua wirklich mal hart zu treffen, weil niemand weiß, was dann wirklich passieren könnte. Und sollte er so ein Ding gewinnen, so, dann wird ihm auf jeden Fall vielleicht wieder ein, zwei interessante Zahltage so ins Haus stehen.
Na klar, also Konstantin ist natürlich hier in Europa bekannt, durch dass wir ihn oft hier auf Eurosport hatten. Er hat beim internationalen Prizefighter in England mitgemacht. Er war in Russland ein paar Mal schon unterwegs. Man weiß, dass er keine Herausforderungen aus dem Weg geht, dass er kommt auf jeden Fall und dass er auch spektakulär ist. Insofern macht das auf jeden Fall immer Sinn, Konstantin zu holen als Gegner, auch wenn es eben ein echter Test ist, würde ich schon sagen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und Joshua, ich meine, ist eigentlich schon in England schon ein sehr bekannter Mann durch seinen Olympiasieg und ja. Ich denke, ist vielleicht das größte englische Talent, was da momentan so rumläuft. Und wenn man dagegen gut aussieht, das wäre doch, denke ich, schon eine Sache, wo man vielleicht auch wieder mit hausieren gehen könnte. Aber kommen wir zum Hauptevent oder zum wirklichen Highlight des Wochenendes. Ich weiß nicht, sollen wir gleich auf den Hauptkampf eingehen? Brennt es hier so unter den Fingern, Tommy? Oder
nö, nö, nö. Alles gut.
Anfangen.
Darf ich kurz unterbrechen? Denn vorher tatsächlich Donnerstag gibt es noch in Las Vegas Luis Ortiz gegen Latif Coyote.
Habe ich vorhin gesagt.
Ne? WBA, noch eine WBA-Schwergewichts-WM. So bemerkenswert, wie es sein mag. Was ich aber tatsächlich jetzt gerade erst wirklich wahrgenommen habe und vorher gar nicht, dass auf der Undercard Jesus Cuella gegen Juanma Lopez boxt. Da muss ich nochmal mich tatsächlich intensiver mit auseinandersetzen, denn ist Lopez aus seinem Top-Rank-Vertrag raus oder ist das jetzt wirklich ein Goldball-Top-Rank-Kampf? Wisst ihr das?
Der ist, soweit ich weiß, aus Top-Rank raus.
Okay.
Gut. Ja, kann promotet sich selber. Er hat da eigene Promotion
zu viel, ja, ich weiß. Genau. Also die hat er aber auch schon zu der Top-Rank-Zeit noch und ich meine, wir wissen, genau, dass die Streitigkeiten zwischen Richard Schäfer und Oscar de la Hoya eskaliert sind an der Annäherung zwischen Oscar und Bob Arum. Insofern fand ich das nur bemerkenswert. Ich hab vorher nichts darüber gelesen, aber es eben gerade eben gesehen, dass der eben auf der Karte mit drauf ist, der Juanma, und fand das schon bemerkenswert.
Ja klar, ich meine, vor allem Juan Manuel Lopez war zum Beispiel auch mal auf dem Weg wirklich ein Superstar.
Jeder hat auch damals gesagt, wenn er gegen Gamboa kämpft, dann weiß man einfach, wer Pound for Pound Nummer 5 ist. Soweit war es schon damals.
Ja, ja, ja.
Und Lopez hat es noch schlimmer erwischt wie Gamboa.
Das stimmt. Der Kampf, der so lange marinieren sollte, der im Grunde immer noch mariniert und mariniert und mariniert und mariniert. Also mir war bei Juanma, muss ich ehrlich sagen, gar nicht bewusst, was der überhaupt macht. Ich dachte, also für mich hätte er auch schon zurückgetreten sein können, weil er einfach so weit vom Radar verschwunden ist inzwischen, oder?
Ja.
Für den Status, den der wirklich hatte, vor drei, vier Jahren noch, ja, also das ist Wahnsinn.
Ja, dann ist der Salido kommen, hat man gemeint, jetzt haut mal einen wieder weg, jetzt macht er wieder einen Quervergleich, dass der gegen Salido eventuell besser aussieht wie Gamboa, weil Gamboa gegen Salido ja unten war, bisschen Probleme hatte, dann kommt er da hin und schlägt den K.O. Wie geht es dann weiter in seiner Karriere? Macht er natürlich einen Aufbaukampf, gewinnt ihn nochmal gegen Salido. Geht im Endeffekt war die Kopie vom ersten Kampf, plus dass er zwei Runden später K.O. geht. War auch nach Punkte meiner Meinung nach hinten gelegen damals. Bis zum K.O. Dann wurde er 2 gewonnen gegen Namen, wo, ja, nicht der Rede wert sind, dann gegen Mikey Garcia. Mikey Garcia war erkrankt und hat ihn trotzdem locker besiegt. Dann gegen Ponce de Leon hat jeder gesagt, okay, ja, kämpft er halt jetzt nochmal. Ich glaube, das war von einer Undercard, von einem richtig bedeutenden Kampf, glaube ich, damals. Ja, es war Garcia gegen Herrera, genau, im Vorprogramm. Und rockt den Ponce de Leon in der zweiten Runde mit einem, den, wo er übrigens schon mal in der ersten Runde K.O. geschlagen hat. Ja. Vor ein paar Jahren. Rockt ihn da in der zweiten Runde weg, obwohl er in der ersten Runde natürlich wieder alte Strickmuster verfallen ist und selber am Boden war. Wirklich mit einem sensationellen Schlag weg, also war wirklich ein perfekter Schlag. Ja, dann geht's ein bisschen wieder bergauf für ihn und dann verliert er gegen Francisco Vargas sang- und klanglos. Und jetzt hat er wieder ein Interims. Es ist unglaublich. Im Endeffekt hat er wieder einen WM-Kampf gegen einen Argentinier und hoffe, dass er es verliert und dann auch sein lässt, weil es bringt einfach nichts. Es ist einfach, haben so viele andere mehr verdient, auch wenn es jetzt im Endeffekt nur, wenn man über den Interimstitel streiten kann, aber es gibt so viele Leute, die wo noch nicht die Chance gehabt haben und vielleicht verschaukelt werden irgendwo, anstatt es der 100-mal geschenkt kriegt, wo man doch weiß im Endeffekt, ich sag, der geht K.O. gegen den, verliert innerhalb von 5 Runden, verliert den Kampf.
Ja. Ja, ich muss mich auch kurz outen, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass ich nicht genau weiß, war offensichtlich war mit dem Kampf gegen Mikey Garcia der Top-Rank-Deal zu Ende, denn gegen Ponce de Leon war schon eine Golden-Ball-Veranstaltung, damals noch mit Schäfer, also Juanma scheint doch länger schon bei Top-Rank raus zu sein. Also spätestens seit eben dann Ende 2013. Insofern ja, war das einfach nur unterhalb meines Radars gelaufen. Okay. Mal outen als nicht wirklich up-to-date, aber wie du schon gesagt hast, ist schon bemerkenswert, wenn man überlegt, wie groß der Kampf hätte sein können damals, Gamboa gegen Juanma, was dann aus den beiden geworden ist.
Das war ein kleiner Mayweather-Pac-Man-Kampf, wenn man ganz ehrlich ist. Es haben sich viele darum gestritten, wer gewinnt.
Ja.
Das war eine Riesendiskussion. Und alle haben gesagt, nee, das Gamboa ist zu anfällig.
Ja.
Er hat ein Kinnproblem. Und ich habe damals schon gesagt, das war, welcher Lopez gegen Concepcion habe ich mir damals angeschaut. Und da war der am Boden, der Lopez, durch einen Schlag, der wohl jetzt wirklich nicht so hart war. Durch einen Konterschlag. Und Gamboa kann kontern. Gamboa kann überraschend schlagen. Also ich finde auf jeden Fall, auch wenn Gamboa jetzt verloren hat, ist die Karriere wesentlich noch mehr brilliert wie die vom Lopez. Ja, vielleicht machen sie jetzt irgendwann den Kampf.
Ja, doch mal irgendwann, ja, weil Gamboa seine Karriere natürlich auch weggeschmissen hat. Aber ich habe
ja, selbstverständlich, klar, aber es ist noch nicht so zerrüttelt, weil es immerhin gegen einen Mann K.O. gegangen ist, wo aufstrebend ist und den, wo man kennt. Und ich glaube nicht, dass Gamboa gegen einen Salido oder gegen Francisco Vargas verlieren würde.
Ja, also ich habe Jan Juanma auch in der Zeit damals, als der Kampf marinieren sollte, einige Male live erlebt, unter anderem auch, als er gegen den Takma geboxt hat und da auch so dermaßen angeschlagen war und nur mit viel Glück überhaupt wieder unten gekommen ist. Also auch da war schon offensichtlich, das war noch vor dem Konzeption, auch da war schon offensichtlich, dass der eben, also was nur mal Gamboa sagt, der ist anfällig, aber Juanma war es natürlich genauso. So. Das war, also das macht ja aber auch viel von dem Spektakel aus, ne? Dass man immer dachte, okay, wer trifft wen zuerst und wer trifft wen wie hart und so, was es war.
Ja. Jetzt, wo ich mir die Karte aber mal genau anschaue, das sind verdammt gute Leute drauf. Errol Spence Jr.
Ja.
ist der absolute kommende Pound-for-Pound-Star. Den Namen könnt ihr euch merken. Der hat Bruno im Sparring ausgenockt. Der hat Mayweather hat vor dem Guerrero-Kampf ein Pfeilchen gehabt, hat er vom Spence Jr. gehabt. Gibt's offizielle Interviewquellen dafür auf YouTube. Und schaut euch von denen einmal Kämpfe an. Errol Spence, also der Typ ist eine Granate. Das ist unglaublich. Ja, der war richtig gut in meine Augen. Dann hast du noch Jamel Charlo drauf, aus dem halben Mittelgewicht, Saut Nummer 23 schon bei Boxrec. Hat noch einen Zwillingsbruder, der gegen Gabriel Rosado schon gewonnen hat. Alles sind richtig, richtig gute. José Cito Lopez natürlich bekannt über seinen Sieg über Ortiz, war mit Canelo schon im Ring. Und dann natürlich der Hauptkampf Ortiz gegen Coyote, was jetzt auch wirklich kein schlechter Kampf ist. Also, wenn ich ja mal drauf eingehen kann, auf den Kampf würde ich hier Coyote favorisieren, weil Ortiz Ja, er wirkt behäbig und ja, langsam ist zwar Rechtsausleger, macht es ja immer ein wenig gefährlicher, aber.
Aber Coyote ist natürlich auch kein gewachsener Schwergewicht.
Das natürlich, ne, der kommt aus dem Cruiser, das ist ganz klar, ja. Das ist ganz klar. Aber ich sehe halt einfach die Speed-Vorteile so beim Coyote. Weil er war ja eigentlich schon. Er war ja bei Freddy Roach damals, also Freddy Roach hatte den trainiert. Ist extrem schnell und variabel, kann boxen. Und ich glaube schon, wenn Ortiz ihn nicht K.O. schlägt, dass es über die Punkte eher für Coyote laufen wird wie für Ortiz. Glaube ich natürlich. Natürlich sagst du, ist kein richtiger Schwergewichtler. Das kann natürlich für einen Ortiz in die Karten spielen.
Genau, das ist halt einfach so viel stämmiger ist. Ja, genau, der hat noch Power, glaube ich. Also ich glaube, dass sie den Coyote deswegen als Gegner genommen haben für den Kampf, weil Ortiz ihn einfach überpowern kann. Also, das ist ja. Ja. Aber es sind zwei ungeschlagene Jungs gegeneinander. Ja, und da kann man mal noch einen Interimstitel drauf stülpen.
Ja, genau. WBA hat ja jetzt zwei Weltmeister im Schwergewicht.
Da ist noch Luft, ja, das stimmt.
Wie auch immer das sein kann, ich meine, Chagall hat ja den Titel, den regulären WBA-Titel ja gerade erst gewonnen und jetzt kämpft man kurz danach irgendwie die Interimsweltmeisterschaft aus, des regulären Titels. Und Wladimir ist ja Superchamp und was ist denn das?
Ja, also tatsächlich kann ich auch noch sagen, dass zumindest meiner Kenntnis nach es überhaupt keine Bestrebungen von Seiten der WBA gab, einen Kampf zwischen Chagayev und Ortiz anzuordnen. Sondern irgendwie war Ortiz wegen Problemen mit seinem Management und dann dem Promoter mit Golden Boy, der nicht ganz wasserdicht war, so das Ding war Ortiz wegen rechtlicher Schwierigkeiten erstmal raus. Das ermöglichte Chagall überhaupt, um die reguläre WM zu boxen, weil Ortiz ja Nummer 1 stand in der Weltrangliste. Ja, und jetzt scheint das dann doch soweit ausgeräumt zu sein, diese rechtlichen Schwierigkeiten, dass er also doch dann Box zu Box gegen irgendwen einfach eine Interims-WM, ja, schon bemerkenswert, aber eben WBA-Politik muss man sich nicht wirklich mit auskennen. Nur letzten Endes, das, was man sieht, der Einfluss von Golden Boy, die gesagt haben, wir wollen jetzt nicht noch warten, warum darf denn der Chagayev da irgendwo in Russland einen Titelkampf machen und wir nicht hier in den USA. USA ist auch viel schöner Markt und dann lässt sich die WBA überzeugen und sagt, ja, eigentlich wollen wir hier auch präsent sein, also vielleicht sollte man dann doch dazu übergehen, das Ganze statt Weltmeisterschaft irgendwie Kontinentalmeisterschaft zu nennen, aber.
Ja, aber es gibt ja mittlerweile schon auch interkontinentale Interimstitel.
Genau, das auch, ja. Und ja. Silberne und, ja.
Ja, ich bin auch für den Bronzetitel.
Das ist der nächste Schritt dann, ja.
Ja, nee, dann aber im Endeffekt,
klar. Bronze Baltic Champion.
Gut. Also ich denke insgesamt auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Karte, die auf jeden Fall sehr ansehenswert ist. Also
ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die einfach unter der Woche ist, ne?
Ja. Ja, ist natürlich clever in die Mayweather-Kampfwoche gelegt.
Sozusagen. Natürlich sind sowieso viele Leute schon in Las Vegas und
die sind alle da, die Aufmerksamkeit ist da, das ist als Anheizer für den großen Samstag, für das
richtig Tablet. Kommt man für richtig kleines Geld in solche Kämpfe rein. Also kostet ja absolut nichts, aber wenn du ringside sitzen willst, zahlst du sogar $100 dafür.
Ja. Nee, also es ist, das macht natürlich vollkommen Sinn, um noch den Pay-Per-View noch größer zu hypen und noch ein bisschen
richtig, Dollar. Richtig, genau, kannst du den auch dann nochmal vermarkten innen drin, ja. Selbstverständlich. Ja. Klar, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz cooler Move und die Card ist echt okay.
Ja klar, junge Talente und Leute, die man kennt und ja, im Grunde zwei Kämpfe, die sehr.
Ja, die ist besser wie die letzte Sauerland-Card.
Ja.
Im Grunde. Um einiges.
Ja. Also, ich meine, da hört man ja selbst. Wir sind ja selbst nicht ganz sicher, ob Ortiz oder Coyote gewinnt.
Ich sag Coyote, nach Punkten.
Ja. Ja, ich glaube, ich würde auch Ortiz nehmen, aber sicher bin ich mir da auf keinen Fall. Und es ist ein enge Dinger und. So muss Boxen eigentlich auch sein. Ne? Ob der jetzt ein Titel dran steht oder nicht, ist im Grunde egal, aber der Kampf an sich ist
so. So soll man sehen, das denke ich auch, genau. Und der Ortiz ist halt auch noch ungetestet, also insofern, ich bin auch gespannt. Aber
richtig, aber es ist auf jeden Fall ein Kampf, wo man draus schlauer wird im Endeffekt.
Genau. Und ich bleibe bei Ortiz vorzeitig, weil er einfach mehr Power mitbringt. Aber wir werden sehen.
Gut. Ja, dann kommen wir vielleicht zum Highlight, wie jetzt hier eben schon angesprochen. Am Wochenende im MGM Grand in Las Vegas natürlich auch. Ja, Floyd Mayweather gegen Maidana 2. Und natürlich auch eine Karte, die ja natürlich auch ja, schon gut, sehr gut bestückt ist. Ne? Also, ich weiß nicht, fangen wir einfach mal an, Tommy, bei Humberto Sotto gegen John Molina.
Ja, John Molina ist es ja mittlerweile gewohnt. Dauergast bei Mayweather, war jetzt auf zwei Freitagsveranstaltungen bei ihm einmal, hat auch gegen den Mikey Bay damals gewonnen. Humberto Sotto war auch bei diversen Mayweather Undercards schon, ist auch gegen Matisse damals ja, vorzeitig verloren. John Molina ist eher so ein Mann wie ja, wie mit Sotto Carrasco, wie wir es vorher erwähnt haben. Ist halt ein unangenehmer Gegner, der relativ viel macht, viel riskiert und viel verträgt. Ich sage, Molina gewinnt gegen Sotto, denn die Zeit vom Sotto ist einfach vorbei. Er ist auch überbewertet und diesbezüglich gehe ich in den Kampf mit Molina, weil wird wahrscheinlich über die Runden gehen. Wird auch recht spektakulär sein, vielleicht einer der spektakulärsten Kämpfe des Abends. Aber ja, vom Niveau her nicht ganz das große Kino.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ist aber so ein Kampf einfach gemacht für eine Pay-Per-View-Undercard. Ne? Das sind Namen, für die alleine gibst du kein Geld aus, aber in der Konstellation gegeneinander gibt das Spektakel, geht das zur Sache, knallt und ist als Anheizer sowohl für die Halle als auch für die Leute, die dann vom Fernseher schon sitzen und sich das als erstes angucken, einfach wirklich unterhaltsam. Und so soll es sein. Dafür sind die Kämpfe da. Wie gesagt, hätte noch einen größeren Namen mitgeben können, aber trotzdem die von der Konstellation hier vom Matchmaking her passt das vollkommen. Die werden sich schön fetzen, die beiden.
Ja. Richtig, damit ja, verkaufst halt auch ein paar Pay-Per-Views. Einfach wegen der Schlacht halt an sich.
Genau, nicht für die Namen, nicht für die einzelnen Namen, also der Toto alleine mit Sicherheit nicht und Molina allein auch nicht, aber trotzdem wissen die Leute genau, das gibt Feuer.
Das richtig, gibt ist Feuer. Auch in der Halle ganz gut.
Genau,
so,
genau.
Die Leute sowas an, die teilen sie beide gut.
Ja, genau. Und hier, da wird einfach sehr, sehr offensiv gefeuert und fliegen richtige Bomben wahrscheinlich beiden um die Ohren und so und das ist gerade wenn dann hinterher Floyd kommt, der alles tut, um genau das zu vermeiden, dass er einen gefegt kriegt, ist das genau schön für die Leute in der Halle, auch zu sehen, wie sich da zwei Jungs wegschießen. Wahrscheinlich auch einer von beiden. Also ich glaube nicht, dass der Kampf über die Runden geht. Ich glaube, die werden Feuerwerk abbrennen und irgendwann geht einer von beiden runter. Aber wir werden sehen.
Was denkst du, wer gewinnt?
Also ich wäre tatsächlich eher bei Sotto. Einfach vom Gefühl her, obwohl da natürlich auch natürlich nicht mehr der Jüngste ist und einige Materialschlachten hinter sich hat, aber irgendwas sagt mir, das kann funktionieren. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Mein Tipp, dass es vorzeitig ist, natürlich Sotto die letzten drei über die Distanz gegangen. Ja, aber trotzdem, ich glaube schon, dass es. Also ich gehe mal mit Sotto.
Eugen.
Ja, ich glaube auch. Vielleicht eher Sotto, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und spektakulär werden. Sowas ja. Ist immer sehr, sehr nett anzuschauen. So. Enge Kämpfe, wo man es nicht wirklich genau weiß, die machen eigentlich immer sehr viel Spaß.
Das ist übrigens alles auf D-Max kommt, ne? Das hat man
ja vergessen zu erwähnen. Natürlich, ganz, ganz wichtig und super für uns hier in Deutschland. Nichts bezahlen und trotzdem großes Boxen. Kommentiert von Tobi Dreves, finde ich auch super. Und ja, nee, wird, und Oktay Urkan, habe ich schon gehört, Oktay ist der Experte.
Oktay ist der Experte mit Weber. Und die genau. Kämpfe an sich kommentieren tut der Herr Dreves.
Genau. Das wird, da können wir uns wirklich freuen, dass das als Service angeboten wird.
Ja,
und so wie toll. Macht ihr dann gleich doppelt viel Spaß, noch den entsprechenden Live-Ticker zu schreiben, also sportal.de, wer jetzt noch parallel Second Screen Approach und so gucken und noch mal mitlesen. Also ja, ich punkte auch mit.
Ja, wunderbar, dann auf jeden Fall reinklicken und einschalten. Ne?
Ja.
Sonst auf deiner Karte vielleicht noch ein bekannter Name, Alfredo Angulo gegen James De La Rosa. Angulo, ja, ein recht hart schlagender Mann gegen De La Rosa, will sich vielleicht so ein bisschen wieder da so zurück ins Rampenlicht bringen mit dem Kampf, oder Tommy?
Ja, De La Rosa ist 102 im Boxer gegen Mittelgewicht.
Ja,
MD, ja, ist ein Pflichtsieg für einen Angula. Angula hat von den letzten 6 Kämpfen 3 verloren. Und alle 3 durch K.O. Gegen Kürgent, gegen Lara, gegen Alvarez. Muss EZ gut aussehen und es ist einfach ein ausgewählter Gegner, gegen den würde er einfach vorzeitig gewinnen. Wird gut aussehen und von dem her ist dann wieder der Sprung zu größeren Zahltagen auf jeden Fall für ihn, ja, den Sprung macht er auf jeden Fall. Und dafür ist der Gegner auch einfach verpflichtet worden.
Ja, ja. Ja, würde ich sagen, kommen wir zum ersten Titelkampf des Abends, ja, zu großen Zahltagen auf dem Weg ist vielleicht auch Leo Santa Cruz. Er kämpft gegen Manuel Roman um den WBC Super Bantamgewichtstitel. Malte, eine Pflichtaufgabe für Santa Cruz?
Auf dem Papier oder auf den ersten Blick vielleicht schon, aber ich würde den Roman nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass das wird auch ein guter und Kampf, weil natürlich Santa Cruz eine ganze Menge mitbringt. Und den Roman habe ich auch gesehen. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, gegen wen in einem von den Kämpfen, die er gemacht hat. Aber normal sollte Santa Cruz, also klar, sollte Santa Cruz das Ding machen und drehen. Trotzdem ist vom Matchmaking her okay.
Ja, Tommy, du magst auch Leo Santa Cruz ganz gerne, oder?
Ja, es geht, er ist überschätzt. Man achtet auch schwer aufs Matchmaking bei ihm.
Ja.
Hat bis jetzt nichts Großes geschlagen. Und wenn er was Großes geschlagen hat, waren es definitiv schon über den Berg. Manuel Roman ist einfach ein Gegner, wo zweimal verloren hat, zwar noch nie K.O. gegangen ist. Hat gegen Caballero ist er über die Runden gegangen. Und Caballero ist ja auch einer, der wo, ja, durchaus talentiert ist. Hat man halt für einen Leo Santa Cruz jetzt einen verpflichtet, der wo dann A, nicht so gefährlich werden kann und B, der wo jetzt nicht gleich K.O. geht. Also, Santa Cruz, ich meine, Boxrec hat den Kampf auf 2 Sterne und da kann man dann schon ungefähr einordnen, welche Stellenwert der Kampf ungefähr hat.
Ja, es wäre ja auch ein Ding, um dann
nichts Großes,
anders zu machen.
Das ist einfach halt ein wenig Schwachsinn. Das ist die Nummer 91 zum Beispiel. Vorhin haben wir die Nummer. Das ist halt einfach.
Ja, ja, die Buchmacher sehen es auch relativ klar. Also du kriegst
ja, das ist ja Witz.
Für Leo Santa Cruz eine 1,01 der Quote, also 1% mehr bei Sieg, als du einsetzt. Und das sagt eigentlich schon eine Menge aus. Gut, ja, bei dem nächsten Kampf, der auch noch auf der Karte ist, Miguel Vasquez gegen Mickey Bay, sehen die Buchmacher, ist nicht so ganz so eindeutig. Da geht es um den IBF Leichtgewichtstitel. Ich frage einfach mal eine Runde, seht ihr das auch so wie die Buchmacher? Also die Buchmacher haben es 1,28 zu 3,5.
Ja, also würde ich sagen, ist vollkommen gerechtfertigt. Vasquez hat 3 Niederlagen in seinem Rekord. 2-mal gegen Alvarez, 1-mal gegen Tim Bradley. Also gegen die dürfte es schon verlieren. Und den Rest hat er alles gewonnen. Gegen unter anderem gegen Bridie Prescott gewonnen. Also ist auch nicht unbedingt ein Unbekannter. Dann gegen Denis Shafikov gewonnen nach Punkten zuletzt in Macau. Und jetzt gegen Mikey Bay. Mikey Bay ist auch einer, der wo in Anführungszeichen ein etwas besserer Boxer, der Mayweather Promotions ist, hat eine Niederlage im Rekord gegen den John Molina, ja genau, dieser John Molina, wo er auf der Undercard gegen Humberto Soto kämpft, den hat er eigentlich klar diktiert, den Kampf, das war eine 10 Runde, hat 9 Runden wirklich sehr gut ausgeschaut, hat nichts anbrennen lassen und dann hat Molina sich doch entschlossen, nochmal alles in die Waagschale zu werfen, hat ihn dann erwischt. Ja, und Bay konnte sich einfach nicht mehr retten und der Ringrichter ist dann dazwischen. Bay war zwar nicht am Boden oder K.O., aber er war sichtlich angeschlagen, es waren einfach zu viele Treffer ohne Gegenwehr und da ist halt abgebrochen worden. Vasquez ist jetzt nicht unbedingt bekannt als der große Puncher. Das macht die Chancen für Bay natürlich wieder ein wenig größer. Das rechnet der Buchmacher selbstverständlich auch mit ein. Und die Ringrichter, beziehungsweise die Punktrichter, werden die engere Runde halt dann eventuell schon Mikey Bay geben. Das Ganze hat man bei EJ Smith damals gesehen. Wenn der Mayweather Promotions Fighter ist mit Perspektiven und der wurde auch trainiert von Mayweather, seinem Vater, dann ja, sind halt die engen Runden bei dem. Und da will man halt ihn zum Weltmeister machen. Und deswegen ist es ein relativ enger Kampf, wo ich aber am Ende des Tages schon bei Vasquez sehe. Ich glaube, er gewinnt knapp nach Punkten, aber im Endeffekt verdient close but clear, würde der Amerikaner sagen.
Ja, gehe ich mit. Ich denke auch, dass Vasquez das machen sollte, wobei man bei ihm mit Sicherheit nicht abschreiben darf. Ist ein Kampf, der aus meiner Sicht relativ sicher auch über die Distanz gehen wird. Die waren zwar beide auch schon unten, aber sind jetzt trotzdem nicht die größten Puncher auf der Welt. Und also gerade Vasquez bringt halt zudem noch ein sehr gutes Kinn mit. Von daher sehe ich keine wirkliche K.O.-Gefahr. Und ich denke aber auch, dass Vasquez es am Ende nach Punkten macht.
Ja, da bin ich auch ganz bei euch. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptevent.
Vollkommen in die Richtung. Wenn man die Kämpfe jetzt halt durchgegangen ist, dann muss man halt im Endeffekt schon sagen, dass es einer der nicht so guten Pay-Per-Views ist. Warum jetzt der Matthias im Brunner nicht mehr drauf hat, ist bei Rätsel, warum er das separat gemacht hat, aber die wollen schon wissen, warum.
Ja, also klar musst du den Pay-Per-View über den Hauptkampf verkaufen. Du hast mit Soto Molina eben einen Spektakel oder einen Kampf, der zumindest Spektakel verspricht. Alles andere ist von den Ansetzungen her so, dass es okay ist, aber eben auch nicht mehr als das. Und vor allem hast du eben keinen anderen wirklich großen Namen mit drauf. Also denn Santa Cruz ist mit Sicherheit noch nicht der große Name, der vielleicht noch werden soll. Aber ja, also man hätte da schon noch mehr.
Ja, Keith Thurman zum Beispiel wäre locker gegangen. Ja. Der hat ja auch schon ewig nicht mehr gekämpft. Soll jetzt im November zurückkommen, übrigens gegen Devin Alexander. Ja. Ja, und zum Beispiel dieser Kampf wäre auch möglich gewesen auf der Karte.
Ja.
Zum Beispiel aber. Also. Warum auch immer.
Das ist schon groß gewesen, ja. Also wahrscheinlich ist dann die Überzeugung doch, dass Floyd alleine sowieso über 1 Million Pay-Per-Views verkauft und...
Meinst du, der generiert über 1 Million der Kampf? Ich glaub's ja fast nicht.
Ich glaube schon. Ja, ich glaube, Floyd kann im Moment machen, was er will. Wie hat Floyd selber gesagt, so zurückhaltend und realistisch, wie er nun mal ist. Wenn er auf dem Mond boxen würde, wenn die Leute alle sich eigene Raumschiffe bauen, um auf den Mond zu fliegen und da boxen zu sehen.
Aber dem ist ja auch wohl so, ne?
Na gut, egal wer auf
dem Mond. Zumindest viele Rapper.
Ja, das stimmt. Ja, aber der erste Box auf dem Mond, der wäre vielleicht auch allein deswegen nicht mehr. Das bräuchte vielleicht Mayweather gar nicht, aber ja.
Wäre auf jeden Fall sehr sehenswert. Ne? Ja, der Hauptkampf ist natürlich, ja, der erste Kampf war ja schon eng, aber schon verdient an Mayweather. Und ja, weiß nicht, Tommy, wie heiß bist du auf den Rückkampf?
Oh ja, ich meine, es verspricht immer Spannung, wenn ein hartschlagender Boxer gegen den, oder wenn ein Brawler gegen den Boxer kämpft, verspricht er immer Spannung. Beim ersten Kampf selbstverständlich so, Maidana ist am Schluss einfach die Puste ausgegangen. Darf man nicht vergessen, Mayweather hat noch nie einen Cut gehabt. Maidana hat es geschafft, ihn zu cutten, auch wenn es ja unabsichtlicher Kopfstoß war oder Innenhand. Ich weiß es nicht ganz genau. Er hat auf jeden Fall einen Cut gehabt und hat Mayweather einige Mal in Bedrängnis gebracht. Die Frage ist halt jetzt im Rückkampf, kann Mayweather aus seinem Fehler lernen? Er hat Fehler im ersten Kampf gemacht, ganz klar. Er ist viel zu viel am Ring stehen geblieben und hat einfach, er kann, Mayweather ist ein Defensivkünstler, aber man hat es einfach, also normalerweise blockt er 2 Schläge weg, weil mehr kommen einfach nicht. Bei Maidana waren es halt 5-6 und dann sind halt davon 3 drin gewesen, deswegen hat er unheimlich viel diesmal nehmen müssen. Auch wenn sie jetzt nicht schwere Treffer aber wunden erschüttert haben, aber die gehen halt einfach auf den Punktzettel. Einfach so. Mayweather hat einfach nicht viel gemacht. Er ist ja jetzt nicht der Mann, wo er relativ viel macht. Er muss halt einfach jetzt im Rematch schauen, dass er sich mehr bewegt. Und dass er bei Maidana zum Körper geht. Denn Maidana hat einfach Probleme, wenn du bei ihm zum Körper schlägst. Kopftreffer machen ja Maidaner nichts, oder wenn du mit dem Preuß, das mag er ja. Aber wenn du ihn am Körper triffst und aus der Distanz gehst, wie es da Devin Alexander gegen ihn gemacht hat, hat er keine Chance gehabt. Gegen Alexander nicht eine Sekunde vor 10 Runden gewonnen. So muss es einfach nur machen, auch wenn es eventuell langweilig ist für einen Kampf. Ich meine, er kann ja von Glück reden, dass der erste Kampf eng war, weil was würde er jetzt machen? Jetzt kann er einfach lockeres Rematch machen und kassiert 80 Millionen für zwei Kämpfe gegen Maidana. Das muss ich sich mal vorstellen. Maidana war Undercard-Kämpfer von Susi Kentikern. Und der verdient jetzt 80 Millionen gegen den. Ja, hat Universum vielleicht auch was falsch gemacht damals.
Durchaus richtig die Anmerkung. Ja, also für mich ist es so, Maidana hat jetzt ja irgendwie in den Interviews vorher noch gesagt, ja, für mich ist jetzt ein Vorteil, dass ich Floyd jetzt noch besser kenne. Quatsch, genau das Gegenteil ist der Fall. Floyd weiß jetzt viel besser, was auf ihn zukommt. Ich glaube, der ist in den ersten paar Runden im ersten Kampf so ein bisschen, obwohl man sich bei Maidana weiß, was kommt ungefähr, trotzdem hat er sich ein bisschen überraschen lassen, hat ihn vielleicht ganz leicht unterschätzt und hat vor allen Dingen nicht mit dieser ganzen Unsauberkeit gerechnet. Also ich fand die ersten 5-6 Runden im ersten Kampf auch nicht wirklich ansehnlich, weil das Brawlen ihm so weit ging, dass da ja nicht nur Innenhände, sondern auch Ellbogen mitgeflogen sind und Maidana einfach versucht hat, das Ding wirklich ganz, ganz dreckig zu fahren und damit es geschafft hat, Floyd natürlich so ein bisschen aus der Reserve zu locken und ihn zu provozieren, weil das eben überhaupt nicht das ist, was Floyd machen will und machen kann. Aber ich glaube, der hat während des Kampfes schon, ich glaube auch nicht, dass Maidana nur ausgepowert war, ich glaube, Floyd hat während des Kampfes schon wahnsinnig viel gelernt und weiß jetzt ganz genau, wie damit umzugehen hat. Und ich glaube, dass genau das passieren wird, was du gerade sagen wirst, dass er einfach genau das jetzt vermeidet, viel früher rausgeht aus der Linie, Maidana gar nicht dazu kommen lässt, ihn ans Seil zu drücken und ihn so unter Druck zu setzen, sondern er wird einfach auf schnellen Beinen immer schon weg sein und dann weiß Maidana gar nicht, wo die Konter genau alle herkommen und woher die Einschläge kommen. Ich glaube, es wird jetzt eine relativ einseitige Geschichte und eine klare Geschichte. Denn Floyd wird sich nicht nochmal so überraschen und nicht nochmal so aus dem Konzept bringen lassen wie in diesen ersten paar Runden. Und Maidana wird es einfach nicht schaffen, den Kampf so direkt. Ist einfach ein wahnsinnig intelligenter Boxer und hat, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt aus dem ersten Kampf.
Ja. Bisschen umstellen, wenn sie auch im Training logischerweise gemacht haben, die haben sich bestimmt auch den Kampf so und so viel mal nochmal angesehen. Zapata ist ja ein guter Trainer.
Was Maidana halt können müsste, wäre jetzt nochmal mit irgendwas anderem taktisch ihn überraschen. Aber das kann Maidana eben nicht. Der kann nur drauf los, Vollgas und versuchen eben mit allem und aus allen Winkeln von überall und so. Ja. Also wenn Maidana es irgendwie schaffen würde, jetzt clever und elegant von außen zu boxen, wäre es nochmal was sehr, sehr Überraschendes, aber das wird nicht kommen. Maidana rennt los und Floyd hat jetzt im zweiten Kampf ein Mittel. Und dann, ja, also das ist natürlich jetzt wie irgendwie Äpfel und Birnen vergleichen, dann noch schlimmer, irgendwie Äpfel mit, ich weiß gar nicht, was vergleichen, aber man hat das hier in Deutschland gesehen bei Hook gegen Arslan, wie Hook im ersten Kampf nicht mit dem der Offensivtakt zurückgekommen ist und dann im zweiten Kampf nur abgewartet hat und ihn weggeschossen hat. Also ich glaube einfach, dass irgendwie der Lerneffekt bei Floyd wesentlich größer sein wird als bei Maidana. Was soll Maidana gelernt haben aus dem ersten Kampf und was will er jetzt besser machen? Also wenn du sagst, er hätte ihm die Luft ausgegangen, kann irgendwie konditionell noch stärker sein, aber es wird nicht reichen, es wird nicht helfen.
Genau, und ich denke mal, er war damals am Limit schon, was die Kondition betrifft. Ja. Es geht einfach, weil er hat echt extrem viel gemacht, viel riskiert, ja, ist eine enorm hohe Pace gegangen, weil er einfach, ja, Garcia ist halt natürlich auch einer, der wo dann an die Erde appelliert und sagt für Familie und das hat er schon relativ früh gebracht und Maidana hat wirklich alles in die Waagschale geworfen, weil ja, vermeintlich Mayweather schlagbar war an dem Abend. Dann kam der Cut noch dazu, also zeitweise konnte man in den Kampf irgendwie schon glauben, dass da eine Sensation drin ist. Und davon lebt der zweite Kampf halt einfach. Und Mayweather wird einen Scheiß tun und das sich nochmal nehmen lassen. Beziehungsweise, wie ist es eigentlich? Darf man da jetzt in seine Handschuhe kämpfen oder weiß man davon was?
Das wird wahrscheinlich in dieser Woche noch heiß diskutiert werden und da werden wir mit Sicherheit noch
in den nächsten Tagen. Beim Ruiz-Meeting wahrscheinlich, oder?
Ja, das sowieso, da kommt es dann auch nochmal, aber ich nehme an, dass in den nächsten Tagen schon das noch genutzt wird, um zu hypen und zu hypen und zu hypen. Das muss ja auch passieren.
Ja, richtig. Ich meine, normalerweise geht es ja immer da, wo der Weltmeister kämpft. Da haben wir noch die Handschuhe genommen. Aber bei der normalsten Kampf ist einfach auch Weltmeister, das darf man nicht vergessen.
Ja, aber das ist ja also, im Normalfall wird es einfach vertraglich festgelegt.
Ja, aber Mayweather nutzt es halt einfach aus und das finde ich ein wenig schade. Dass er halt einfach so der King ist und Maidana wird dann scheiß tun. Man nimmt es einfach, weil der wird nie mehr so viel Geld abgreifen können. Und dann dürfte er halt bestimmen und das finde ich halt ein wenig. Finde ich halt doof, dass du das ein wenig so raushängen lässt. Sollen dann seine Handschuhe boxen, mein Gott. Alexander hat es auch überlebt. Mein Gott. Aber nee, da muss man halt immer dann raushängen lassen, wie groß man dann tatsächlich ist. Und so. Ja.
Noch ein Vorteil für Mayweather könnte tatsächlich sein, dass Kenny Bayless den Kampf als Ringrichter leiten wird, der vielleicht diese wirklichen Unsauberheiten, wenn es dann dazu kommen sollte. Also,
das habe ich gar nicht gewusst. Kenny Bayless leitet den Kampf.
Genau. Und vielleicht könnte es sein, dass wenn Maidana zu unsauber wird, das noch strikter unterbindet, als Tony Meeks das im ersten Kampf gemacht hat.
Okay, Kenny Bayless war zum Beispiel gegen Mosley bei einem Ring und gegen Saul Alvarez, ja.
Genau. Ja. Gegen Oscar auch.
Gegen Oscar war er auch, stimmt, ja.
Ja. Aber Kenny Bayless ist auch effektiv, würde ich sagen, der beste Ringrichter, den es im Moment gibt.
Ich glaub's auch, ja. Tony Weeks ist auch nicht schlecht.
Ja, aber...
Natürlich, Eugen hat auch einen Favoriten-Ringrichter.
Ja, wie denn?
Manfred Küchler, oder?
Nein, ja, den auch. Aber er ist großer Fan des... mir fällt gerade der Name nicht ein, aber zum Beispiel Hopkins gegen Murat geleitet.
Ja, wie heißt er denn noch, verdammt?
Das gibt's doch nicht, komm jetzt, verarsch mich nicht. Nein, nicht googeln, das hört man, das kommt jetzt unprofessionell. Das kommt jetzt unprofessionell, das kannst du einfach nicht tun.
Das kommt unprofessionell, ne?
Ja, und zwar, das war der einzigartige Steve Smoker.
Genau. Ja.
Okay, nee, Malte, du darfst weiterfahren, ich hab dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Ich glaube, ich wollte nur noch mal anmerken, dass eben, also ich glaube, dass das, falls es Maidana gegen meine Erwartungen gelingen sollte, den Kampf doch wieder so ein bisschen unsauberer zu gestalten, ich glaube, dass dann Bayless eher dazwischen geht.
Ja, und den Amant, beziehungsweise halt auch sein Problem hat, ein Pünktchen abzuziehen.
Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt wie ich, aber ich erinnere mich daran, dass ich mich schon im ersten Kampf zum Teil darüber geärgert habe, dann ist es doch wieder der Vergleich, den wir auch in Deutschland haben, die sehr erfolgreich sind. Es flogen einfach viele Ellbogen mit und es war immer so, dass man bei Maidana das Gefühl hatte, das ist eben Teil der Taktik irgendwie, versuchen Mayweather zu provozieren und ihn auch mit allem wirklich zu feuern, aber...
Ja klar, wenn man es halt rein sportlich nicht schafft, muss man halt irgendwie noch was dazulegen und dann muss man es halt irgendwie schon so gestalten, dass man es halt ein wenig überzieht und am Limit spielt.
Ja, genau.
Mit dem Ringrichter und Bayless ist halt schon einer, der sagt, hey, pass auf, ich habe kein Problem, das nächste Mal ist der Punkt weg.
Ja.
Und genau. Das nächste Mal nochmal und das nächste Mal bist du disqualifiziert. Ich nehme dich hier raus, habe ich kein Problem damit.
Ja. Aber insgesamt bin ich auch ganz, ganz wahrig, dass der Kampf, ich sehe den eigentlich auch noch deutlicher als den ersten bei Floyd. Einfach ist ja meistens in Rückkämpfen so, dass sich der Boxer der mehr Möglichkeiten hat und mehr Skills hat, dass er im Grunde meistens, nicht immer, aber meistens im Rückkampf oftmals besser aussieht, weil er mehr Möglichkeiten hat, einfach sich auf den Gegner einzustellen. Und deswegen bin ich da auch ganz, ganz bei Floyd.
Ich würde aber die Meinung vom Jan auf jeden Fall nochmal
interessieren.
Was der zum Hauptkampf wenigstens
sagt. Ja, also aus meiner Sicht wird klar Floyd den Kampf gewinnen. Wenn ich das richtig weiß, hat einfach Floyd schon sich in der zweiten Hälfte besser einstellen können auf Maidana. Und er ist einfach ein Meister davon. Wenn der das schon in einem Kampf machen konnte, dann wird er jetzt nach ein paar Monaten Zeit sich wirklich auf den Stil einstellen können. Und dann ist das, was Eugen gerade eben gesagt hat, mit der bessere Kämpfer wird im Rückkampf meistens besser aussehen. Ich glaube, das wird sich hier deutlich bewahrheiten. Und deshalb würde ich davon ausgehen, dass Floyd diesen Kampf deutlich klarer gewinnt als den ersten Kampf.
Traut ihr denn einen K.O. zu durch einen Körpertreffer? Ich meine, der Khan hatte mal dann auch schwer unten gehabt durch einen Körpertreffer damals. Traut ihr denn das zu? Mayweather vorzeitig einen Sieg gegen Maidana?
Ich würde einfach mal sagen, durchaus. Also ich sag mal, wenn er sich mehr bewegt, den Maidana zum Körper trifft und ja, den zu noch mehr Aktivität zwingt so und den vielleicht noch mehr ins Leere schlagen lässt, dann wird Maidana sicherlich auch da ja, ordentlich Körner lassen und vielleicht hinten heraus durchaus K.O. gehen können. Also ich finde das jetzt nicht total unwahrscheinlich. Also im Zweifel würde ich eher sagen, Punktsieg Floyd, aber die Chancen stehen so schlecht auch nicht, dass er den vielleicht auch hinten raus vielleicht rausnehmen kann sogar.
Aber umgekehrt ist es halt so, Floyd hat jetzt in den letzten 10 Kämpfen zweimal einen K.O.-Sieg bekommen und deshalb glaube ich das nicht wirklich.
Ja, und das eine war Ortiz, wo die Floyds einfach unten waren. Das würde man damals nicht machen, den Fehler. Und das andere war Ricky Hatton, der einfach mit dem Kopf voran in die Ringecke gelaufen ist. Also ich sehe es eigentlich auch nicht, glaube auch nicht, dass Floyd jetzt zwingend den Knock drin hat gegen Maidana. Also von den ich glaube eher, es geht ganz normal über die Punkte. Es ist halt ein Floyd-Kampf und er wird bleiben.
Ja. Ja, ich denke, da sind wir alle vier uns dann einig, es geht über die Punkte. Jod. Ja, Tommy, gibt es sonst irgendwas anzumerken zu dem Kampf?
Also ich wollte den Jan nochmal fragen, der Jan ist ja unser Experte der Gerüchteküche, so. Der kennt sich ja verdammt gut aus und weiß immer das Neueste vom Neuesten. Was denkst du, ist für Mayweather dann als nächstes dran, nächstes Jahr? Also ich habe hier nur irgendwie die zwei Optionen, dass es entweder gegen Cotto geht, der jetzt halt im Januar irgendwie kämpft, gegen einen unbekannten Gegner, gegen TBA im Moment, und entweder Mayweather gegen Cotto oder gegen Pacquiao. Also mein übler Traum wäre natürlich Mayweather gegen Pacquiao und auf der anderen Karte Canelo gegen Cotto.
Ja, aber ich glaube, über den Kampf... Ja, es gibt halt nicht so viele Optionen für Floyd. Da müssen wir uns nicht wirklich drüber streiten. Vielleicht gibt's auch nochmal einen Danny Garcia, wenn der nochmal irgendwie spektakulär jetzt sich zurückmelden könnte. Aber ich glaube einfach auch dran, dass Floyd eigentlich jetzt Cotto machen wird. Es gibt halt die Gerüchte, dass er halt im Mai die große Überraschung auspacken wollte und dass das eventuell dann halt der Pacquiao sein wird. Ich würde den Kampf wahnsinnig gern sehen, aber ich habe jetzt auch nichts Neues gehört.
Also es gibt ja irgendwie dann schon diese Andeutungen, die werden natürlich von allen immer jetzt dann auch gestreut, um den aktuellen Kampf zu halten, dass man eben auch einen Zweikampf-Deal direkt machen könnte, eben im Mai der Termin Pacquiao 1 und gleich der Rückkampf, damit dem eben auch einer von Showtime, der andere von HBO vermarktet werden kann im Pay-Per-View und so. Aber ich denke ja eigentlich, es gibt im Mai erstmal Floyd gegen 50 Cent und dann im September den Rückkampf, weil Floyd die Titel verliert und so. Also das wäre doch wieder lustig. Aber ja. Vielleicht auch eher nicht. Ich weiß nicht, ob 50 so weit runterkommt im Gewicht, dass er Weltergewicht boxen kann.
Also er war ja mal im Film, hat er ja mal schon ziemlich abgekocht. Aber 50 Cent ist. Das kannst du irgendwie. Ich meine, die Amis sind für alles zu gebrauchen. Die machen auch jeden Schrott und so, ne? Aber nee.
Vielleicht machen wir Floyd gegen 50 Cent auch bei der nächsten WrestleMania, wer weiß. Ne?
Oder so, ja. Ich meine, gegen Big Show hat er ja schon gewonnen, damals durch K.O.
Naja, wer weiß.
Ja.
Es wird auf jeden Fall spannend, ne, was danach kommt. Also. Das Problem ist, Floyd muss ja irgendeinen Gegner haben, bei dem er viele Pay-Per-Views verkaufen kann. Und davon gibt es halt nicht viele, ne?
Ja, da fällt halt der Lara zum Beispiel überhaupt nicht rein. Canelo war zu eindeutig, der Kampf fällt auch raus. Aus dem Mittelgewicht Golovkin ist bei HBO zu gefährlich, fällt raus. Zu unbekannt auch noch. Zu wenig Pay-Per-Views. Ja, dann Weltmeister entweder Taylor oder Sodiman, kannst auch knicken. Im Halbmittel hast du dann irgendwelche anderen Weltmeister wie Molina, ist auch uninteressant.
Was ist denn mit Amir Khan, der die ganze Zeit heult und weint? Und
jetzt ja, Amir Khan soll meiner Meinung nach erst einmal sich beweisen. Außer ein Kalazzo zu schlagen. Der soll gegen Brook kämpfen.
Ja.
Dann wird man sehen, was los ist.
Ja, Amerikaner würden zumindest in aus England noch ordentliches Geld mitbringen, wird Publikum nochmal mitbringen und so. Also von der Stimmung her wäre es bestimmt was Schönes, aber ich sehe jetzt eigentlich auch nicht. Ja, ich weiß es nicht.
Ja.
Bleiben eigentlich wirklich wenig brauchbare Optionen und ja.
Ja, 20% Khan und der Rest irgendwie geteilt auf Cotto und Pacquiao.
Ja. Genau, und so Leute wie Keith Thurman oder so sind einfach noch vielleicht zu unbekannt so der Masse, obwohl das natürlich auch ein fürchterlich schöner Kampf wäre.
Ja, und auch halt zu gefährlich vielleicht. Auf der einen Seite. Weil halt nicht bekannt. Gegen den kann er ja alles verlieren. Thurman hat ja eigentlich noch nichts bewiesen. Deswegen wird der Kampf auch Ende kommen. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, eventuell, wenn Matisse gegen Broner durch K.O. gewinnt oder Matisse gewinnt, dass er gegen Matisse kämpft. Weil irgendwie hat Mayweather dann einen Fetisch, der hat damals die ganzen Battle-Gegner, die wo ihn besiegt haben, gekämpft. Und ja, das war damals Guerrero und Ortiz. Und Broner verlor gegen Maidana. Und wenn Broner gegen Matisse verliert, dann könnte es auch Matisse werden.
Ja. Interessanter Ansatz, ja. Das ist schon Kaffeesatzleserei auf höherem Niveau. Finde ich gut.
Ja.
Gefällt mir die Idee. Nee, ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich viele, die so richtig ins Auge springen gerade. Das stimmt wohl. Man, die werden abwarten müssen.
Vielleicht Ali Raimi?
Ja, aber der ist natürlich, traut sich Leuten, ne?
Ja, ist erst einmal der Rigondeaux. Ali Raimi hat letztes Mal im Interview irgendwie gesagt, dass Rigondeaux jetzt endlich die Corona jetzt auf den Tisch legen soll, gegen ihn kämpfen
soll. Aber ja, wahrscheinlich kann Rigondeaux, wenn er irgendwo in den Emiraten gegen Ali Raimi boxt, noch mehr Geld verdienen als in den USA.
Moment. Also, der hat letztes Mal irgendwo in einer Kirche in Kuwait kämpft.
Im Jemen.
Im Jemen, nicht in Kuwait, Entschuldigung.
Und Eugen
ist die sichere Susi Kentikian gegen Ali Raimi gewinnt.
Auszuschließen ist es nicht, ne? Für den Kampf, ja, der Kampf muss kommen, also für mich ist das.
Der Kampf muss definitiv kommen, ja. Ja, also ich finde noch an dem Kampf natürlich auch bemerkenswert, dass die WBC tatsächlich offiziell zum sowohl Weltergewichts- als auch Halbmittelgewichts-WM-Kampf macht, mit der so schönen wie schlichten und ja auch richtigen Bemerkung, dass die Jungs, wenn sie das Weltergewichtslimit bringen, sie das Halbmittelgewichtslimit auch auf jeden Fall mitbringen. Aber ja, nee, also es gibt natürlich nochmal irgendwie einen kleinen.
Ja, verdient die WBC halt natürlich auch wegen mehr, oder?
Gut, das will ich jetzt so nicht ausschließen, aber ja, ich glaube, es geht da wirklich nur darum, nochmal zu unterstreichen, was für eine Ausnahmefigur Floyd ist. Die haben ihm damals diesen Diamantengürtel gegeben und jetzt gibt es eben einen zweiten Preis von einem. Das gab es halt schon mal bei Sugar Ray Leonard irgendwie und jetzt machen sie es nochmal, um die Legacy noch größer werden zu lassen, was sie natürlich gar nicht mehr sein müsste, aber ich meine, wir müssen ganz ehrlich sagen, bei Floyd ist es jetzt. Kann man wirklich nicht sagen, dass er irgendwen ducken würde oder sagen würde, nee, jetzt lass mal, sondern der würde sie alle boxen. Ich glaube, dass er auch Pacquiao boxen würde, wenn es irgendwie eine Einigung gibt, eine Form von Einigung. Also insofern muss man den eigentlich gar nicht größer machen, als er nun mal ist. Er ist es halt.
Ja. Jut, gibt es sonst irgendwas anzumerken oder haben wir irgendwas vergessen? Doch so viel. Okay. Dann würde ich einfach mal so sagen, freuen wir uns auf jeden Fall aufs Wochenende, auch auf den Donnerstag, da ist ja auch ordentliches los und ja, schaut alle D-Max, es wird sich, denke ich, doch lohnen und ohne viel Werbung im Dator, ja. Alles wunderbar. Dann würde ich sagen, sprechen wir uns dann nächste Woche wieder und wenn ihr sonst Fragen oder Anregungen habt oder so, immer her damit. Bis nächste Woche.
Boxpodcast.de oder auf dem YouTube-Channel.
Genau, immer schön auf Boxpodcast.de hören oder auf YouTube, ganz wie ihr wollt, weil ja, wir haben ja jetzt auch die Seite und.
Und einen Abonnenten und haben wir 100.
Ja, dann hoffentlich nächste Woche mit 100 Abonnenten auf YouTube, ne?
Jawohl, danke, ciao.
Okay, ciao.
Bis nächste Woche.